Herzlich willkommen bei Business for Future, dem Podcast für zukunftsorientiertes Wirtschaften. Wir wollen gemeinsam mit euch herausfinden, wie Menschen und Organisationen Verantwortung für gesellschaftliche Herausforderungen übernehmen können.
Und wir zeigen konkrete Beispiele, wie wir mit einer verantwortungsvollen Wirtschaft Zukunft gestalten können. Dafür sprechen wir mit Menschen, die den Mut haben, Dinge in Frage zu stellen, über spannende Visionen und verrückte Alternativen.
Wir sind Hanna Rauterberg und
Franziska Schölmerich.
Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Viel Spaß beim Zuhören.
In dieser Folge sprechen wir mit Charlotte Hitzfelder und Anne Pinno vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Die beiden treiben mit viel Leidenschaft die sozial-ökologische Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft voran. In unserem Gespräch geht es um Fußballergehälter, um Ostfrauen, um unsichtbare und unbezahlte Arbeit und darum, dass Sorgearbeit im Zentrum unserer Wirtschaft stehen sollte. Wir erklären, was feministische Wirtschaftskritik ist und warum von einer feministischen Wirtschaft alle Geschlechter profitieren würden.
Ja, herzlich willkommen, liebe Anne, liebe Charlotte. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns schon sehr auf das Gespräch mit euch und würden gerne starten mit der Frage, wer seid ihr und was hat euch zu denen gemacht, die ihr heute seid?
Ich kann ja mal anfangen. Ich bin Charlotte. Ich wohne seit mehreren Jahren in Leipzig und arbeite seit 7 Jahren beim Konzeptwerk Neue Ökonomie und mache da vor allem oder aktuell gerade die Gesamtkoordination und aber auch noch Bildungsarbeit im Bereich feministische Ökonomie. Wer bin ich oder was hat mich zu dem gemacht, wer ich jetzt heute bin? Das ist, finde ich, gar nicht so eine leichte Frage, weil die ja sehr, sehr groß ist. Ich habe so eine Erinnerung noch so aus so der Schulzeit. Da war ich, glaube in der 6. oder 7. Klasse auf der Realschule und wir sollten irgendeinen Aussatz zu irgendeinem Thema schreiben. Ich weiß nicht, was der Anlass war. Aber mich hat da die Frage drin beschäftigt. In meinem Umfeld gab es auf jeden Fall mehrere Leute, die auch im Krankenhaus gearbeitet haben als Krankenpflegerin. Und ich glaube, es war WM noch. Und mich hat irgendwie beschäftigt, warum die Gehaltsunterschiede so krass sind von Fußballern und Krankenpflegerinnen. Und es gab da keine Lösung. Ich bin da zu keiner Lösung gekommen damals. Aber ich fand das so krass ungerecht und habe das nicht verstanden, warum gesellschaftlich Fußball so viel wert ist. Warum auch immer, ich weiß nicht genau, woher es kommt, hat mich so Ungleichheit oder Ungerechtigkeit immer total beschäftigt. Ich habe auf dem 2. Bildungsweg mein Abi gemacht, komme aus einer Arbeiterinnenfamilie und war da an der Uni und habe da sozusagen Kontakt zu Feminismus bekommen. Das hat mich auch nochmal so ganz stark geprägt und zugleich hat mich das auch so frustriert, weil irgendwie dachte ich, konnte ich nicht so viel mit diesen ganzen Theorien anfangen und dachte, Politik oder Feminismus ist gar nichts für mich. Und dann dachte ich, hänge ich schon an den Nagel. Und dann habe ich aber das Konzeptwerk kennengelernt und habe irgendwie gemerkt, ah ja, da kann man Praktisches und ja Theoretisches wie auch immer miteinander verbinden. Und da geht es viel um Gerechtigkeit und um auch feministische Perspektiven, aber auch Ökologisches. Und ich glaube, das prägt mich gerade sehr, weil ich das sozusagen machen kann, nicht nur auf einer theoretischen Ebene, sondern auch auf einer Praxis.
Ja, mein Name ist Anne Pinno. Ich arbeite seit 8 Jahren im Konzeptwerk und mich haben schon immer, auch aufgrund so, wie ich in meiner Familie aufgewachsen bin, das Thema soziale Gerechtigkeit eine große Rolle gespielt und interessiert. Ich bin im Osten aufgewachsen, also in Brandenburg, und in einer politischen Familie groß geworden und habe mich dann aber irgendwann auch immer so für ökologische Themen interessiert. Und damals war das aber, also ist ja schon über 20 Jahre her, irgendwie alles immer nur so Umweltschutz und so Kröten retten und so. Und das fand ich halt richtig langweilig. Und dann ist ja vor ungefähr 10, 12 Jahren oder so dieses Thema Postwachstum aufgekommen. Und das war für mich so total spannend, weil es der Ansatz für mich so beide Aspekte, die mir wichtig waren, so verknüpft hat. Also so soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit. Und aufgrund so einer Wendeerfahrung auch, was Menschen einfach auch nochmal so beschäftigt, wenn sie so in große Krisen kommen. Also alle Leute in unserem Umfeld haben ja eine große Transformation irgendwie auf eine Art schon erlebt. Und dann natürlich auch nochmal so als Ostfrau sozialisiert zu werden. Meine Mutter war halt auch, ich würde sagen, Feministin. Das hätte sie damals wahrscheinlich nicht gesagt, aber es war sie auf jeden Fall und ist sie auf jeden Fall. Und hat mich halt auch so großgezogen und wurde mir halt vorgelebt und war ja im Osten auch der Standard, dass Frauen arbeiten und trotzdem Kinder haben. Gleichberechtigung der Frau war irgendwie auch mal total wichtig für mich, aber ich habe immer gedacht, ja, ist doch easy, kein Ding. Und interessanterweise musste ich das dann nochmal überprüfen, als ich selber Kinder bekommen habe, dass es dann doch nicht mehr so easy ist. Nochmal mich ganz schön in Frage gestellt habe, wie hart ich doch kämpfen muss, wenn ich es irgendwie anders machen will.
Kannst du nochmal einen Satz dazu sagen, was du damit meinst, als Ostfrau sozialisiert zu sein? Einfach, weil ich das so super spannend finde, das Thema.
Ja, also wie ich auch meinte, das total normal war, dass alle Frauen, die ich kannte, also auch die im Alter meiner Mutter waren und viel älter, dass die einfach immer gearbeitet haben, ihr Leben lang, und es keine Pausen gab, auch wenn man Kinder bekommen hat. Es gab halt einfach diese gute soziale Infrastruktur der Kinderbetreuung. Und sie waren natürlich durch ihre Jobs finanziell unabhängig, ne? Also so, meine Mutter hat sich auch getrennt von meinem Vater und es war überhaupt kein Problem, also so finanziell. Sie war nicht abhängig und konnte dadurch einfach ihr Leben gehen und ihre Entscheidung für sich persönlich treffen. Und es war eine große Vorbildfunktion auf jeden Fall.
Und vielleicht für unsere HörerInnen, die das Konzept Werk nicht kennen, nochmal in ein paar Sätzen zusammengefasst, was ist eure Mission, was bietet ihr an? Was ist euer Beitrag zu unserer Gesellschaft?
Ja, das Konzept Werk Neue Ökonomie. Wir sagen immer kurz immer Konzeptwerk. Der Name ist ein bisschen sperrig sonst auf die Dauer. Wir bestehen jetzt schon seit 10 Jahren und wir arbeiten an der großen Frage, wie kann Wirtschaft und Gesellschaft jenseits von Wachstum funktionieren? Und wir machen Bildungsarbeit, wir machen Netzwerkarbeit, vor allem mit sozialen Bewegungen, Öffentlichkeitsarbeit rund um dieses große Thema sozial-ökologische Transformation. Wir haben wie so dieses Dilemma auch immer vor Augen, also wie können wir in der Welt oder in der Wirtschaft, wo es irgendwie unendlich Wachstum gibt, aber wir auf einem Planeten leben, wo es nur endliche Ressourcen gibt. Also es ist so ein großes Dilemma und das beschäftigt uns so stark und sagen, wir würden gern daran arbeiten, wir würden sagen, es geht auch anders, es gibt Alternativen zu unserem wachstums- und profitorientierten System. Und möchten das sozusagen sowohl in der Bildungsarbeit als auch in die Öffentlichkeit tragen und da gemeinsam ins Gespräch kommen und Veränderungen schaffen zu dem, was zu dem bisherigen System, was ja scheinbar alternativlos ist.
Vielleicht starten wir nochmal mit so ein paar Basics. Warum braucht es denn aus eurer Perspektive überhaupt einen feministischen Blick auf die Wirtschaft und wie definiert ihr Feminismus?
Also unsere Gesellschaft ist ja geprägt von einer Verschränkung von verschiedenen Machtverhältnissen, also von einem patriarchalen Verständnis, das heißt eine Unterdrückung von Frauen oder Flinterpersonen. Also Flinter steht für Frauen, Lesben, Inter, nichtbinäre und Transpersonen, aber auch Rassismus, also die weiße Vorherrschaft oder auch die Klassenfrage. Und für mich steht Feminismus dafür, dass es ein gleichberechtigtes Zusammenleben zwischen all diesen verschiedenen Machtverhältnissen gibt. Und Feminismus sagt, wir müssen uns Machtverhältnisse, Ungleichheiten anschauen. Und das ist natürlich total geprägt auch in unserem Wirtschaftssystem, das ja nur das eigentlich sichtbar macht, was wertvoll ist, was Geld und Profit schöpft, was aus einer Geschichte gesehen vor allem männlich konnotiert ist. Und alles, was sozusagen unsichtbare Arbeit ist oder scheinbare weibliche Arbeit, also ich sage jetzt nur scheinbar oder historisch, weil das ist de facto in der Realität ja nicht so, dass im Haushalt zugeordnet ist, Reproduktionsarbeit, sich kümmern umeinander, auch ein offenes Ohr haben, sich um sich selbst kümmern, sich um die Umwelt kümmern, dafür Sorge tragen, dass der Planet auch in den nächsten Generationen noch überlebensfähig sind, sind ja alles Tätigkeiten, die an sich jetzt wirtschaftlich nicht produktiv sind und auch nicht so wertvoll sind und auch nicht im Bruttoinlandsprodukt sozusagen abgebildet sind. Und die feministische Ökonomie oder Wirtschaft sagt, ich denke immer ein Bild von einem Eisberg und sozusagen die obere Hälfte ist sichtbar und das ist das, was im Bruttoinlandsprodukt ist und die untere Hälfte ist alles, was unsichtbar ist. Wenn es das nicht gäbe, wäre eigentlich die produktive Teil der Wirtschaft überhaupt nicht möglich. Das würde zusammenbrechen, das würde nicht funktionieren. Und feministische Ökonomie legt den Blick dahin und sagt, hey, wir müssen uns das Ganze anschauen und wir müssen das Ganze gleichwertig miteinander sehen und dann nicht eine Zweiteilung machen zwischen wertvoll, nicht wertvoll, möchte das aufbrechen.
Jetzt haben wir ja schon in verschiedenen Folgen, zum Beispiel im Gespräch mit Sarah Mewis oder auch mit Alicia Hinon, festgestellt, dass das BIP keine geeignete Kennzahl ist, unter anderem aus ökologischen Gründen, weil es steigt, wenn Unfälle passieren oder Naturkatastrophen, wenn beispielsweise ein Öltanker ausläuft und dann Geld ausgegeben wird, um Strände und das Meer wieder zu reinigen beispielsweise. Und jetzt sehen wir das auch hier, dass das BIP die Sorgearbeit einfach gar nicht berücksichtigt. Kennt ihr denn Alternativen dazu? Gibt es eine Kennzahl, in der die Sorgearbeit berücksichtigt wird?
Es gibt die Berechnungen von Feministinnen wie Mascha Madöring, die Sorgearbeit aufschreibt und sozusagen so Zeitbudgetstudien macht und die dann versucht umzurechnen in was für einen gesellschaftlichen und materiellen Wert hätte das denn, um da so eine Gegenüberstellung zu haben.
Ich habe heute Morgen gelesen, dass in Deutschland 89 Milliarden Stunden unbezahlte Arbeit und 65 Milliarden Stunden bezahlte Arbeit gibt. Also allein das Verhältnis ist ja schon total irre, ne? Wenn man einfach mal nur vergleicht, welche Arbeit wird überhaupt geleistet. Da stand jetzt nicht, von wem die geleistet wird, aber allein dieser Vergleich ist ja schon sehr beeindruckend, finde ich.
Ja, das stimmt. Ich meine, wenn es jetzt eine Kennzahl gäbe, die unbezahlte Arbeit mit einschließt, dann würde natürlich dadurch diese Art der Arbeit sichtbarer und da würde sich hoffentlich dann auch langfristig etwas im Wert dieser Arbeit und auch in der Haltung der Menschen dieser Arbeit gegenüber ändern. Aber natürlich würde das nicht sofort dazu führen, dass die unbezahlte Arbeit zwischen den Geschlechtern irgendwie gleicher verteilt wäre. Daher die Frage an euch, welche konkreten Maßnahmen gibt es denn auf Organisationsebene, die dazu führen, dass unbezahlte Arbeit oder auch Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern gleicher verteilt wird?
Genau, weil ich glaube, in Bezug auf Unternehmen oder Organisationen gesprochen, wäre so ein erster Schritt in der Arbeitswelt, dass die Menschen, die für Kinder sorgen, als einen Normalfall behandelt werden und nicht als Sonderfall. Also, dass es einfach so eine Grundvoraussetzung gibt und das auch nicht irgendwie an Geschlechtern, sondern es geht einfach um Menschen, die sich um Kinder sorgen oder um pflegebedürftige Alte oder pflegebedürftige Familien oder Wahlfamilienpersonen. Ja, wir kochen zum Beispiel auch zusammen. Eine Person kocht für die Leute, die im Büro sind und dann haben damit andere Leute weniger Care-Arbeit zu Hause und wir verteilen das. Und das passiert auch in unserer Arbeitszeit, also sozusagen das ist auch in unserer Erwerbsarbeitszeit. Und wir machen da sozusagen nicht mehr so eine Trennung. In einer feministischen, perfekten Wirtschaft und Ökonomie würden alle auch weniger arbeiten. Und heutzutage ist ja das Teilzeit schon auch auf jeden Fall sehr stark verbreitet. Schaut man sich da aber wieder die Geschlechterunterschiede an, sieht man so ganz klar, Teilzeit ist vor allem bei Frauen der Fall, weil die dann nämlich nochmal besser die unbezahlte Sorgearbeit zu Hause machen können. Und bei Männern ist es aber eher, sind es diese Vollzeitjobs. Natürlich muss man, ist auch nochmal spannend, glaube ich, wie sich das Ost und West aufteilt. Da gibt es auf jeden Fall auch ja nochmal Unterschiede und zugleich aber allgemein gesprochen, Teilzeit ist sehr stark, kommt sehr stark zusammen mit weiblichen Personen. Genau, das heißt also, alle arbeiten weniger Erwerbsarbeit und haben da mehr Zeit für Sorgearbeit. Und was ich irgendwie auch spannend finden würde, wenn es sozusagen in der Schule schon wie so ein Fach gäbe, Sorgearbeit, dass das sozusagen gemeinsam auch Bestandteil ist, dass gemeinsam zu lernen und zu sagen, wir müssen gesellschaftlich auch füreinander sorgen und das lernen wir und im Unterricht und zwar alle Geschlechter.
Ich finde, da ist auch mal Elternzeit ein gutes Beispiel. Ich habe jetzt letztens von dem Modell in Island gelesen. Da ist die Elternzeit gedrittelt, ein Drittel für jedes Elternteil und das letzte Drittel können sich beide aufteilen und wenn eine Person ihren Teil nicht nimmt, verfällt er auch. Das finde ich eine gute Idee. Oder in Deutschland frage ich mich auch, warum haben wir nicht ein Modell, in dem die 14 Monate nur vergeben werden, wenn Elternteile, die sich gleichermaßen aufteilen und das sozusagen die Ausgangsposition ist. Das müssen natürlich nicht alle Eltern so machen, aber dass man ausgeht von einer Version, wo jedes Elternteil 7 Monate nimmt und dann guckt, welche Option am besten passt.
Ich würde gerne noch ergänzen, neben dieser Arbeitszeitverkürzung von 20 bis 25 Stunden, stellen wir uns halt vor, dass Sorgearbeit halt im Zentrum der Wirtschaft steht, also genau umgekehrt. Und alle Berufe, die darum Teil dessen sind, ne, also Erziehung, Bildung, Pflege, alles, was Menschen versorgt, dass die Priorität haben und dafür gesorgt wird, dass die gut und unter sehr guten Arbeitsbedingungen ausgeführt werden können. Dass Leute da auch nicht ausbrennen und überlastet sind. Da trägt natürlich dann auch eine Arbeitszeitreduktion zu. Dabei, und das ist für uns halt so total wichtig, so eine Umkehrung des Fokus. Wofür ist Wirtschaft eigentlich da? Und ja, eigentlich immer dafür, den Menschen zu dienen. Und heute wird es einfach verwechselt, ist jetzt zu lapidar gesagt, mit einer Bedürfnis, also das kommen ja auch immer, werden ja auch immer Bedürfnisse ins Spiel gebracht, aber die sich einfach nur an Konsum orientieren, ne? Und davon wegzukommen, dass es eigentlich um andere Bedürfnisse geht, wenn wir ein Miteinander wollen in der Gesellschaft.
Ich glaube, auch eine Sache, die man vielleicht leicht auch als Unternehmen umsetzen kann, ist Kinderbetreuung. Also natürlich in ganz großen Unternehmen gibt es ja auch Kitas und so weiter, aber auf so einer kleineren Ebene, wir sind irgendwie 20, 25 Leute. Natürlich können wir nicht als Organisation irgendwie jetzt eine Kinderbetreuung irgendwie auf die Beine stellen für jeden Tag, darum geht es nicht. Aber zum Beispiel haben wir ja manchmal Klausurtagungen und treffen uns zum Beispiel länger als in unserer üblichen Arbeitszeit. Und dass wir da einfach bewusst auch mitdenken, okay, was heißt es denn für die Kinderbetreuung und können wir die Kinder mitnehmen, können wir dann nämlich irgendwie auch nochmal gemeinsam umverteilen oder wie können wir das machen, dass auch alle teilhaben können. Und dann, ich glaube, es geht so, ist halt auch mal spannend, der Punkt von Umverteilung in der Hinsicht finanziell. Frauen sind ja auch viel mehr von Armut betroffen, sei es aufgrund von Teilzeitsachen, sei es Altersarmut. Alleinerziehende Frauen sind die mit am stärksten betroffen in unserer Gesellschaft, die ziemlich sicher in Armut landen werden. Und da auch natürlich noch als Organisation das mit auf dem Schirm haben, beziehungsweise gucken, ne, wie ist eine Bezahlung auch. Wir bezahlen sozusagen nicht nach Leistung und nach Stunden, sondern danach, wie viel Menschen eigentlich zum Leben brauchen. Also so entkoppelt von so einer Leistungslogik. Und das ist natürlich auch total spannend, nochmal in Bezug auf Geschlechterungerechtigkeit.
Also ich würde gerne nochmal kurz einhaken, weil dass die Sorgearbeit wichtig ist, das haben wir jetzt in den letzten 2 Jahren einfach massiv erlebt. Das haben ja jetzt alle Leute mitbekommen. Es hat keine politische Kampagne gebraucht dazu, leider. Und trotzdem hat sich ja irgendwie total wenig verändert. Also es war 2 Jahre Zeit und gesetzlich hat sich da wenig getan, um die bezahlte Sorgearbeit ja auch aufzuwerten. Also an Bezahlung, an mehr Arbeitsplätzen. Im Gegenteil, es kündigen ja auch voll viele Leute, die jetzt in dem Sorgebereich, in Krankenhäusern und Altenpflegebereich gearbeitet haben, aufgrund dieser überlastenden Situation jetzt nach 2 Jahren. Und da wird fast gar nicht gegengesteuert, obwohl total deutlich geworden ist, wie essentiell für unser Überleben und auch für die Wirtschaft diese Sorgearbeit ist. Und das ist eigentlich noch deprimierender, als wäre es überhaupt nicht erst sichtbar geworden. Aber gleichzeitig ist es halt ein Zeitfenster, um vielleicht jetzt da reinzugehen und zu sagen, hier muss sich wirklich massiv was ändern an Arbeitsbedingungen, aber auch an der Sichtbarkeit.
An der Stelle würde ich gerne einmal nachfragen, wir sind ja jetzt hier 4 Frauen, die über dieses Thema sprechen und es ist natürlich total klar, warum es für Frauen sinnvoll ist, sich für eine feministische Wirtschaft zu engagieren. Aber warum ist das denn auch für Männer sinnvoll? Warum profitieren die denn auch von einer Wirtschaft, die feministisch ist?
Weil eine feministische Wirtschaft sich halt an den Bedürfnissen der Menschen orientiert und Männer ja oder auch Teil dessen sind. Und auch sie können sich ja anders entfalten und vielleicht auch ihren eigenen Bedürfnissen mehr nachgehen, wenn sie auch nicht in so eine traditionell männliche Rolle gepresst werden. Also der Ernährer zu sein, vielleicht auch so rationale Berufe ausüben zu müssen, stark sein zu müssen. Da sind ja Männer auch in so einem Korsett, in das sie gepresst werden und sie daran hindert, sich selbst zu entfalten und sich selbst vielleicht auch nochmal anders kennenzulernen und verhindert natürlich auch gerade diese Rollenverteilung, ne, dass sie auch andere Beziehungen zu ihren Kindern oder Eltern, die sie vielleicht später auch mal pflegen müssen, aufbauen können und eine neue Art der Nähe und so kennenlernen. Und deshalb ist eine feministische Wirtschaft für alle gut. Ich hatte gestern gerade einen Workshop und dann gab es so Kleingruppenphasen und dann haben in jeder Kleingruppe haben die weiblich gelesenen Personen geschrieben. Und die haben über feministische Stadtplanung und alles geredet und ich so, Leute, ist euch eigentlich gerade aufgefallen, dass hier nur die Frauen gerade protokolliert haben, ne? Oh ja, interessant. Also auch Leute, die schon, also junge Studierende, die viel auch feministisch unterwegs sind, passiert es halt trotzdem, ne? Und wenn es da aber natürlich jetzt so eine, der Dozent oder sowas immer sagen würde, hey, achtet auch ein bisschen so drauf, wer macht was und so, das würde halt schon richtig viel verändern auf jeden Fall. Dann wird halt auch die Verantwortung immer nur von den Frauen oder weiblich gelesenen Personen weggenommen, dass sie ständig thematisieren müssen, hey, wer macht denn hier eigentlich was? Ich sorge hier gerade dafür, dass ständig Kekse da stehen und gelüftet wird und es allen gut geht.
Ja, das ist tatsächlich ein wirklich guter Punkt und ich werde mir vornehmen, da in Zukunft auch einfach stärker darauf zu achten, wie solche Aufgaben verteilt werden im Team. In unserem Vorgespräch habt ihr berichtet, dass ihr in Zukunftswerkstätten eine Vision für das Jahr 2048 entwickelt habt. Das würden wir auch total gerne noch hören. Was habt ihr da erarbeitet? Wie seid ihr vorgegangen?
Ja. Was wir eigentlich wollen, ist ja in der Zukunft leben, die lebenswert ist, ja, also wo sich Menschen wohlfühlen, wo unsere Ökosysteme gut funktionieren und soziale Gerechtigkeit gelebt wird. Und dann haben wir gedacht, ja, dann müssen wir mal eine positive Vision festhalten und schreiben, die dann den Menschen Mut macht und sie inspiriert und vielleicht auch motiviert, sich einzubringen und die Gesellschaft zu verändern. Und daraus ist so ein Projekt Zukunft für alle entstanden. Dann haben wir uns so Themen ausgesucht, die für uns wichtig waren. Und davon war auch eins Arbeit, Klima, Energie, Wohnen, Landwirtschaft, Ernährung und so weiter, Mobilität. Und zu jedem diesen Themen haben wir so zweitägige Zukunftswerkstätten gemacht. Mit so Vordenkerinnen, also progressiven Menschen, die schon an den Themen dran sind und dazu arbeiten. Und es waren dann immer so 15 Teilnehmende, die wir eingeladen haben und 2 Tage mit ihnen verbracht haben, um über Visionen nachzudenken. Und dazu haben wir ein Buch rausgebracht, wo alle Kapitel eine Vision enthalten und auch schon Vordenkerinnen genannt werden und Initiativen, die Alternativen leben.
Kannst du uns auf so eine kleine Reise mitnehmen? Ich wollte gerade Trance sagen, wie das aussieht. Also wo befinden wir uns da? Wie fühlt sich das an?
Also im Jahr 2048 ist es auf jeden Fall viel ruhiger draußen auf den Straßen, weil es kaum noch Autos gibt. Wir haben viel Platz, um zu schlendern, auf den Straßen zu spielen. Es gibt viele öffentliche Orte, wo sich Menschen begegnen können und ausruhen können. Orte des Zusammenkommens. In den Nachbarschaften gibt es Lebensmittelpunkte, wie so eine große Küche für alle, wo 2x täglich gekocht wird. Leute hinkommen können aus der Nachbarschaft und versorgt werden mit regionalen Obst und Gemüse und die Lebensmittelpunkte sind halt auch so Orte des Zusammenkommens, wo Neues entstehen kann. Also vielleicht Projekte, wo über das Stadtviertel sich ausgetauscht werden kann. Was braucht's? Was könnten wir angehen? Welche Probleme? Und das ist also ein Ort, der entstanden ist in den Zukunftswerkstätten. In Bezug auf Arbeit ist es so, dass wir 20 Stunden arbeiten gehen, dass keiner mehr Angst und in Unsicherheit leben muss. In Bezug auf Armut, weil es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, aber daneben, darüber hinaus quasi soziale Infrastrukturen, die nämlich mindestens genauso wichtig sind, also dass alle Menschen freien und kostenlosen Zugang haben zu bestimmten Maß an Mobilität und Wohnraum, Kultur- und Bildungsangeboten, auch an Energie und technologischer Ausstattung und quasi alle irgendwie ähnliche Startvoraussetzungen haben. Das ist eine Gesellschaft der Entschleunigung, des mehr Miteinanders und wo die Wirtschaft auch nochmal an ganz anderen Prinzipien ausgerichtet ist. Dadurch hat sich natürlich die Geschlechterfrage völlig geändert, also dass Menschen aller Geschlechter auch jeder Arbeit nachgehen und auch Sorgearbeit dadurch viel gleicher verteilt ist auf alle Geschlechter. In der Vision, die wir entworfen haben, war halt so, geht es nicht nur um Geschlechter, sondern auch um andere Machtverhältnisse, dass die grundsätzlich schon viel mehr abgebaut sind und die Gesellschaft gleicher ist im Sinne von, Menschen haben gleichen Zugang zu Ressourcen.
Genau, und aber begleitet wird das natürlich irgendwie immer auch mit einer Bildungsarbeit, weil wir haben jetzt sozusagen sind von 30 Jahren ausgegangen, wie könnte da die Zukunft aussehen? Und wir waren auch so, naja, werden nicht irgendwie Machtverhältnisse abgeschafft sein wie Rassismus oder Patriarchaten, das seit so vielen Jahrhunderten besteht. Aber sozusagen es gibt eine größere Sensibilität und eine Gesellschaft, sozusagen, die ein Bewusstsein hat und damit wird mehr gemacht und nicht irgendwie auf Ausbeutung und das ist einfach so, sondern damit wird gearbeitet und das wird sichtbar gemacht und Leute haben sozusagen unterschiedliche, sind mehr repräsentiert in unserer Gesellschaft und dafür auch sprechfähig.
Wenn es so, ihr hättet sozusagen einen Wunsch frei und es gäbe eine Sache, die sich ändern würde ab morgen. Also was glaubt ihr, was hätte den größten Impact oder was wäre euch am wichtigsten?
Also ich würde auf jeden Fall, finde ich es richtig geil, wenn alle Leute nur noch 20 Stunden arbeiten müssen. Wenn das ein Wunsch ist. Ich finde, der hätte einen riesigen Einfluss auf alles, ne? Also auf Geschlechterverhältnisse, auf Produktivität, was Leute sonst noch so nebenbei alles machen können, ihr Leben gestalten, Zeit für Beziehungen haben. Ich glaube, das hätte so einen großen Einfluss auf unsere Gesellschaft. Ich stelle es mir richtig herrlich vor.
Ich würde das Bruttoinlandsprodukt abschaffen und dann die Hoffnung haben, dass unterschiedliche Arbeit gleich viel gewertet wird und das einfach morgen so ist.
Oh ja, ich hoffe auch, dass das morgen so ist und bin schon ganz gespannt, wie das unsere Welt verändern wird.
Schön, vielen, vielen Dank, ihr beiden.
Gerne.
Franzi, was hast du denn aus dieser Folge mitgenommen?
Ja, ich musste in dieser Folge an einigen Stellen an andere Folgen denken, die wir aufgenommen haben. Zum Beispiel an die Folge mit der Alicia Hinon. Da ging es ja auch um das Thema Digitalisierung und darum, nochmal deutlich zu machen, dass eigentlich die Digitalisierung was Menschgemachtes ist und Technik was Menschgemachtes, was dem Menschen dienen sollte und nicht andersrum. Und hier war ja auch ganz deutlich, dass wir eine Wirtschaft brauchen, die dem Menschen dient und nicht dem Profit von Einzelnen. Das fand ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Oder auch eine andere Stelle, wo es darum geht, eine Gesellschaft der Entschleunigung und des Miteinanders zu schaffen. Das hat mich an die Folge und das Gespräch mit Sarah Mewes erinnert, die ja auch ganz deutlich gesagt hat, wie wichtig es ist, zum Beispiel auf das Thema Zeitwohlstand zu achten und auch auf das Miteinander. Und wie war es bei dir, Hanna? Was hast du mitgenommen?
Ja, mich hat doch sehr bewegt, nochmal sich Gedanken darüber zu machen, wie unglaublich viel unbezahlte Arbeit eigentlich stattfindet in Deutschland und dass wir das so selbstverständlich hinnehmen. Anna hat da ja von diesem Modell des Eisbergs gesprochen und dass wir jetzt gerade auch in den vergangenen 2 Jahren gemerkt haben, dass ganz viel der bezahlten Arbeit gar nicht möglich wäre ohne diese unbezahlte Arbeit oder auch Sorgearbeit. Und dass das aber eben auch ganz viel dieser Teil der Arbeit von Frauen oder weiblich gelesenen Personen geleistet wird. Und ja, irgendwie ist das auch ein richtig guter Deal. Viele Frauen gehen in Teilzeit, um dann zu Hause die unbezahlte Arbeit verrichten zu können. Und das ist doch tatsächlich ganz schön schräg, muss ich sagen. Und die beiden hatten ja vorgeschlagen, dass wir eine Wirtschaft entwickeln oder dass das Ziel sein sollte, dass die Wirtschaft sich um diese Bedürfnisse der Menschen herum baut oder dass eben diese Sorgearbeit oder das Miteinander im Mittelpunkt steht und nicht umgekehrt. Und das fand ich eine schöne Vision, ohne jetzt genau zu wissen, wie das funktionieren soll. Das ist mir noch nicht so ganz klar geworden, muss ich auch zugeben.
Ich fand es einen wichtigen Punkt, auch nochmal zu begreifen, dass es bei dieser Diskussion darum, dass zum Beispiel die Sorgearbeit, die unbezahlte Sorgearbeit in keiner Kennzahl, wie zum Beispiel dem BIP auftaucht, dass es darum geht, einfach diese Art von Arbeit auch sichtbar zu machen. Und ein Anfangspunkt könnte ja wirklich mal sein, dass eine Person einfach für einen Tag oder eine Woche einfach mal alles aufschreibt, was sie macht, sowohl bezahlt als auch unbezahlt und man dann entweder im Arbeitskontext oder im Familienkontext oder wie auch immer wirklich mal einmal da drauf schaut und guckt, wie sind da die Verhältnisse, also wie steht die bezahlte zur unbezahlten Arbeit, wie viel von der bezahlten ist sogenannte Office-Housework für die Zeit braucht, aber für die man wenig Bestätigung bekommt und wie könnte man gegebenenfalls das so ein bisschen fairer verteilen. Es gibt ja Studien, die zeigen, dass Frauen tatsächlich häufiger diese Office-Housework machen, also sowas wie Protokolle schreiben oder Meetings vorbereiten oder so, dass sie dafür aber viel weniger Anerkennung bekommen, dass eigentlich nur Männer, wenn sie das dann machen, davon profitieren im Hinblick auf ihre Karriere und Frauen, wenn sie es nicht machen, viel eher dafür bestraft werden als Männer. Bei Männern, das ist jetzt alles sehr pauschalisierend gesagt, aber im Durchschnitt wird dann bei Männern oft gedacht, er hat vielleicht gerade sehr viel zu tun, deswegen hat er keine Zeit dafür.
Genau, das habe ich mir auf jeden Fall auch vorgenommen, einfach mehr darauf zu achten, in welchen Situationen übernehme ich solche Tätigkeiten, in welchen tue ich es nicht, wo gehe ich vielleicht auch ganz selbstverständlich davon aus, dass es andere tun oder merke auch, dass mir diese Erwartung ganz selbstverständlich entgegengebracht wird. Also ich glaube, dass auch an dieser Stelle ein sich dessen bewusst sein, dass diese Arbeit anfällt und dass sie wichtig ist, schon ganz viel helfen kann. Genau, und das dann möglicherweise auch mal zu thematisieren oder, wie du gerade gesagt hast, einfach deutlich zu machen, aufzuschreiben, bewusst auch mal in einen Rollentausch zu gehen und das anders zu verteilen, finde ich eine total gute Idee. Und gleichzeitig, was mir auch total gut gefallen hat, dieser Grundgedanke einer feministischen Ökonomie, dass es eben um ein gleichberechtigtes Zusammenleben geht und auch so eine Auflösung von alten Machtstrukturen und damit ja auch neue Räume geschaffen werden eigentlich für alle Menschen, also nicht nur für Frauen, weiblich gelesene Personen oder Minderheiten, sondern eigentlich für alle, die einen größeren Spielraum eigentlich dadurch erhalten.
Ja, also die Stelle fand ich auch besonders wichtig, wo es darum geht, inwieweit denn wirklich Männer auch profitieren von einer feministischen Ökonomie, warum es eigentlich total wichtig ist, dass sich jetzt nicht nur Frauen dafür einsetzen, dass da einfach mehr Wahlfreiheiten und mehr Optionen für Männer auch rausspringen. Und das ist eigentlich genau das, was ich mir wünsche in Zukunft für alle Menschen, dass sie einfach die Wahl haben, wie sie ihr Leben und wie sie ihre Arbeit gestalten möchten.
Also ich erinnere mich noch, dass wir vor mehreren Jahren mal diskutiert haben, was eigentlich passieren wird, wenn KI und Automatisierung dazu führen werden, dass Jobs wegfallen. Und dass es aber möglicherweise auch dazu führen wird, dass es einfach weniger Arbeit, Erwerbsarbeit gibt und dadurch aber auch mehr Raum geschaffen wird für andere Arbeitstätigkeiten. Also dass möglicherweise auch eine große Chance darin bestehen kann in diesen Entwicklungen. Und dass es dann vielleicht auch normaler wird, dass einfach alle Menschen in Teilzeit arbeiten, also sozusagen eine reduzierte Erwerbstätigkeit nachgehen. Und dadurch ist aber eben auch zum Normalfall wird, dass ich nebenbei noch einer Sorgearbeit nachgehe, indem ich mich um eben meine Kinder kümmere, Menschen in meinem Umfeld pflege oder eben auch irgendwelche karitativen Tätigkeiten nachgehe, weil wir einfach uns immer mehr dessen bewusst werden, dass das Teil einer Gesellschaft ist, in der wir leben wollen, dass wir uns um die Gemeinschaft auch kümmern oder um die Umwelt. Ne? Das war ja auch Teil dessen, was die beiden erzählt haben, dass auch das sozusagen eine lebenswerte Umwelt zu gestalten oder uns für unseren Planeten einsetzen, ist ja auch bisher ganz viel unbezahlte Arbeit. Und dass das möglicherweise in einer wünschenswerten Zukunft einfach normaler wird, dass wir da einen Teil unserer Zeit auch dafür aufwenden. Das fände ich total schön.
Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, bitte teilt die Folge mit allen Leuten, die ihr kennt. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss.